Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Grüezi.
Grüezi. Ja, wir waren in der Schweiz, da können wir auch gleich drüber sprechen. Aber erstmal die Frage, was ist eigentlich dieser Locker Room Talk?
L.O. steht für Lochner, K.R. steht für Krieger. Und der Locker Room Talk, weil wir über die Dinge sprechen, die man sonst nur hinter verschlossenen Türen mit seinen besten Freunden bespricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir keine Freunde sind.
Das stimmt. Das darfst du aber nicht sagen, weil das verstehen die Leute nicht. Da kam neulich schon ein Kommentar, wie die beiden wollen keine Freunde sein.
Ja.
Also Ironie ist sehr, sehr gefährlich. Deswegen sprechen wir heute über ganz handfeste Themen. Wir wollen über das Aufgeben sprechen.
Ja.
Wie sinnvoll das ist, wann es sinnvoll ist, vielleicht auch wann wir schon mal aufgegeben haben und ob ein gewisser Joe Biden aufgeben sollte.
Ja, das war eigentlich der Aufhänger, ne?
Das war eigentlich der Aufhänger.
Wir wollten nicht wie alle anderen Duo-Podcasts jetzt darüber sprechen, über Biden und Trump und so, sondern wir wollten mal das Ganze auf eine Metaebene heben,
ja.
Zu sagen, hey, das ganze Thema aufgeben. Ja, der eine wird angeschossen, der andere sollte vielleicht aufgeben.
Zwischenfall, wie das ZDF ja. Das korrekt bezeichnet.
Er stürzt.
Gestürzt.
Er ist ja gestürzt.
Ja, das ist gar nicht.
Eigentlich stimmt das nicht. Er wurde ja runtergedrückt.
Ja, stimmt. Nee, es stimmt, ja. Der ist
Polizeigewalt.
Das ist ja doppelt Fake News.
Ja. Naja. Ja. Da wollten wir mal so ganz grundsätzlich über das ganze Thema. Wir haben den Sound gar nicht gecheckt diesmal.
Aber er läuft. Das sieht gut aus.
Okay.
Wenn nicht Pech gehabt.
Ja, dann.
Dann kein Talk.
Mickey Mouse Stummfilm. haben wir uns mal gedacht, komm, sprechen wir mal generell über das ganze Thema aufgeben. Und wie du bereits sagst, wann es vielleicht sinnvoll ist und wann es nicht sinnvoll ist. Und woran man erkennt, wann es sinnvoll ist und wann nicht.
Ich, habe da spannende Sachen. Also ich sehe da vor allem sehr viele Ebenen, sehr viele, wie sagt man, Winkel, weil aufgeben, das klingt, es gibt ja immer den schönen Spruch, aufgeben kann man Brief bei der Post oder aufgeben ist für Verlierer und so weiter und so fort. Also so pauschal, das klingt immer gut und natürlich ist aufgeben nie eine Option, aber ich glaube, aufgeben und aufgeben sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Kommen wir gleich dazu. Erstmal kurz zur Schweiz, wir waren unterwegs,
ein ja.
Spannender Ausflug.
Ja, wir waren, warte mal, wir drehen jetzt am, dürfen wir das sagen? Ja.
Na, wir drehen natürlich live. Apropos live, wir wollten eigentlich, das wollen wir eigentlich schon lange machen, das vergessen wir immer wieder, wir wollten eigentlich auch mal den Talk live machen.
Ja, was haltet ihr davon, Leute? Wir zweimal live mit euch und dann können wir live auf eure Fragen reagieren, weil bald ist ja Silvester und
bald, ja.
Freu
bald
mich
ist
auf,
auch schon wieder Weihnachten.
Ja, ich freue mich auf 2024.
So, also. Ohne Spaß, schreibt es gerne mal in die Kommentare,
ja,
also ob ihr da Bock
mal.
Drauf habt, also dann, wir haben auf jeden Fall Bock drauf, müssen wir hier noch das technische Setup hinkriegen, aber das sollte machbar sein.
Ja,
die Schweiz.
Wir waren dort und zwar, das darf ich aber sagen.
Das darfst du sagen.
Ja, weil den Talk bringen wir am Donnerstagabend und am nächsten Montag kommt das lang ersehnte Streitgespräch. Krall versus Beck oder Beck versus Krall, wie ihr es gerne hättet. Wir haben es eingetütet in Zürich, in feinster Züricher Location.
Also besser geht's nicht.
Nee, am Zürichsee. Es war das, was wir uns erhofft haben. Ein epischer Schlagabtausch.
Es war sehr gut.
Lang, intensiv. Jetzt darfst du weitermachen.
Ja, es ist das Einzige, was immer nervt bei solchen Events. Ich merke das dann, wenn man steht dann sehr früh auf, weil man muss ja erst hinfahren. Man ist dann immer, ich war so am Anfang, ich muss ja so ein bisschen reinfinden. So, mit einem Stift, das Gefummel. Also man ist so 10% dann nicht in Topform, weil man einfach halt den ganzen Tag im Auto sitzt. Das ist so ein bisschen, aber das lässt sich halt nicht vermeiden.
Tut mir leid, nächstes Mal fliege ich dich mit
dem Helikopter. Ja, fliegen wir mit Lilium, mit dem Lilium-Chat mit Frank Thelen rüber. Nee, da kann man nichts machen, aber trotzdem, was gut war, irgendwie, das hatte so einen ganz besonderen Flow dann, das Gespräch, weil man bereitet sich natürlich vor, aber trotzdem ist es immer ein gutes Zeichen, wenn man eigentlich seinen Zettel fast gar nicht braucht. Und das, ja, war eine gute, war auch nicht Kritik drin, Konflikt drin, bin ja auch schon Sprachfehler.
Dissens,
ja, also das war gut. Trotzdem sehr respektvoll, sehr spannende Aspekte, sehr ehrlich fand ich auch, offen, ehrlich. Diskurs war gut, ja, war sehr gut.
Ja, es ist, ich meine, ich durfte es ja hinter der Kamera begleiten, das Ganze.
Du bist nicht eingeschlafen. Das ist ein gutes Zeichen.
Nee, ich bin.
Für dich ja auch anstrengend, musst ja fahren.
Bin schon mal eingeschlafen.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist schon alles passiert. Nein, ich bin ja gefahren als Fahrer. Das ist ja meistens meine Aufgabe. Ich merke aber ohne Scheiß, ich merke, wie anstrengend das dann im Nachhinein doch war. Also ja. Vielleicht mal ganz kurz, der Wecker ging bei mir um 5.30 Uhr. Dann habe ich mich so langsam fertig gemacht, bin ins Studio gefahren. Du kamst, wir haben die Sachen gepackt ins Auto, haben Andreas abgeholt und sind weiter nach Zürich. Dann haben wir dort gedreht, haben noch gegessen, da alles aufgebaut etc. Da hatten wir noch Probleme. Ich, Vollidiot, habe nicht gecheckt, dass die Schweizer nicht andere Steckdosen haben, aber nicht also jede.
Enge. Ja, das war mir aber auch nicht klar.
Ja, das war, da passen schon ein paar rein, aber nicht, wenn man so ein...
Ja, diese
so ein,
dünnen, wie sagt man da? Jetzt müsste man Elektriker sein. Es gibt ja die dicken und es gibt ja die dünnen Stecker.
Die dünnen passen dünn. Rein. So, die dicken haben nicht gepasst. Nee. Dann mussten wir da noch Ersatz finden. Das hat aber zum Glück dann alles super funktioniert. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, Andreas abgesetzt und dann weiter. Und ich war dann, wann war ich zu Hause? Weiß ich nicht, 11 Uhr oder so?
Ja, ich weiß halb elf. So. Und ich war so um 9:45 zu Hause, glaube ich.
Ja, dann relativ früh ins Bett, also relativ schnell ins Bett. Und heute, wirklich, heute war ein krasser Tag. Ich bin auch völlig durch.
Ich bin auch sehr müde, tatsächlich.
Ja, ich habe, weißt du, wie viele Anrufe ich heute getätigt habe?
50.
Nee, du hast meine Pointe versaut. Aber bis, ich habe geguckt, ich hatte um 14 Uhr einen Termin. Das weißt du ja. Um 14 Uhr hatte ich einen Termin. Und ich hatte bis 14 Uhr 21 Calls.
Und ja, das strengt aber auch noch zusätzlich.
Und ich habe, keiner war geplant. Also es sind jetzt keine so Business-Calls, die man setzt und dann sich bei Teams reinsetzt. Alles auf meinem Handy. Und das war nicht geplant. Und ich wirklich, das war krass. Ich hatte ja eigentlich noch einen anderen Termin, den musste ich dann absagen vor Ort. Ich habe 5 Anrufe nacheinander bekommen. Also Caller, also Anrufer vorbei. Und das war wie abgesprochen. Das war wie in so einer Sitcom, wie so früher Schillerstraße. Weißt du, der Nächste. Ich bin durch. Ich bin wirklich gerade, ich habe gerade gar keine Gedanken mehr.
Ich finde aber Calls auch anstrengend. Also ich finde aber geplante sogar anstrengender als so zufällig. Aber ich weiß, was du meinst. Also es gibt ja, wenn wir jetzt telefonieren, das ist ja jetzt kein Call, aber wenn man halt ein bisschen seriös sein muss.
Steuerberater habe ich weggedrückt übrigens.
Oh ja, das ist sehr gut. Was wollte der schon wieder? Ja, ich habe heute nur gesehen, es wurden schon wieder x-tausend Euro ans Finanzamt. Da denke ich mir auch, wow, das ist wirklich...
Ja gut, das war geplant.
Aber es ist schon irgendwie immer krass, wie viel das ist.
Ja, ich belaste dich damit nicht. Ich mach's dann einfach. Wir mussten ja das Kameraequipment muss ich zurückbringen. Und eigentlich wollte ich das mit meinem Auto machen. Kameraequipment und dann wollte ich weiter zu meinem Termin. Aber weil dann ich Anrufe hatte, die ich noch annehmen wollte, ich habe das mit dem Taxi gemacht. Damit ich anrufe.
Wie ein richtiger Parteibot.
Wirklich, damit ich telefonieren konnte im Taxi. dann hat er mich zum Kameraladen gefahren und ich habe gesagt, warte kurz, hab das zurückgebracht, hab dann weiter telefoniert, weiter zum Termin. Das kostet mich jetzt auch noch Geld. Weißt du, dieser ganze Stress kostet mich dann, weil ich habe für Taxirechnung jetzt 45 Euro die Fahrt gekostet.
Muss viel.
Ja, weil der lange warten musste. Weil
mittlerweile Taxi ist schon echt teuer. Also, ja gut, warten und Stau.
Jetzt habe ich so krass gemeckert, aber das sind jetzt mal wirklich die ganzen Schattenseiten. Wenn man mal einen Tag so hat, das war jetzt mal ein Tag wirklich, wo man raus war und sich nur auf das Video konzentriert hat. Das knallt dir so eine hinterher rein.
Ich
werde mich gleich ins Bett legen wollen und das auch.
Ist aber, ja, ich war heute auch schlapp. Man ist dann ja. Ja, das ist jetzt nicht so, dass man super nervös ist, aber trotzdem weiß man ja schon, dass das ein wichtiges Video ist und man will dann schon abliefern. Dann das Hin- und Hergefahren. Ich mag ja solche Autofahrten, aber trotzdem, man sitzt dann, weiß ich nicht, 7-8 Stunden im Auto. Das schlaucht dann auch. Klar, fahren ist noch anstrengender, weil man auch mehr aufpassen muss, aber wenn man einfach rumsitzt, das irgendwie schlaucht das auch. Trotzdem, ich mag so Autofahrten sehr, sehr gerne. Ich finde, also es gibt ja nichts Besseres als beim Fenster rauszuschauen, dann noch schön die Schweizer Berge, schöne Landschaft, die schönen Kühe. Da kommt man, finde ich, mal auf gute Ideen und dann kann man auch irgendwie redet man dann auch über ganz andere Sachen mal, weil man einfach so raus ist. Und du hast mir auch eine spannende Sache erzählt.
Ja?
Ja.
Was denn?
Und zwar, Stichwort Diamanten. Jetzt klingt es doch gar nicht. De Beers.
Ach ja, stimmt, ja.
Wirklich eine spannende Geschichte. Ich habe das nochmal genauer recherchiert.
Ach, hast du? Wirklich? Ja, cool. Ja,
ich habe mir das angeguckt. Und das ist wirklich faszinierend. Also
das stimmt, was ich dir erzählt habe.
Ja, das stimmt.
Weil ich habe das auch noch aus dem TikTok.
Vielleicht der ein oder andere kennt sicherlich den Spruch Diamonds are forever oder also Diamanten oder ein Diamant ist für immer. Und Es gibt ja sogar einen James-Bond-Film, der heißt im Original, also auf Deutsch Diamantenfieber und im Original Diamonds Are Forever. Und das ist tatsächlich ein Werbespruch, der von De Beers stammt, beziehungsweise von jemandem, der beauftragt wurde, Werbetexter und Co. Die haben das sozusagen erfunden, A Diamond is Forever. Das stand eigentlich am Anfang und da war man eigentlich gar nicht so begeistert. Aber die haben eigentlich, kann man sagen, ich weiß nicht, ob sie es erfunden haben, aber sie haben Influencer-Marketing auf jeden Fall schon vor, das war dann Ende der 1940er Jahre, 1950er Jahre, haben sie quasi den Diamanten ganz neu erfunden, indem sie das bei Hollywood so platziert haben, dass Diamant eigentlich für den ultimativen Liebesbeweis steht. Also so, wenn du deiner Frau einen Diamant schenkst, dann ist das so das Ultimative. Und das ging dann immer weiter, diese Marketingkampagne, bis es dann diese bekannten Plakate gab, die sind wirklich sehr kultig, sozusagen 2 Monatsgehälter können sozusagen für die Ewigkeit sein. Also wenn du 2 Monatsgehälter für einen Diamanten ausgibst, irgendwann wurden es dann sogar 2 bis 3 Monatsgehälter, also Salary dann auf Englisch. Und das wurde quasi so von De Beers etabliert. Ja. Und heute gilt das ja so als Faustregel.
Ja, also, unter Männern ist das so, also 2 bis 3 Monatsgehälter.
Genau, das hat sich so etabliert. Das ist wirklich spannend, dass das eigentlich keine Faustregel ist, sondern eigentlich eine Marketingkampagne sozusagen. Und das ist schon spannend. Also Diamanten, das war wohl damals dann ein Riesenproblem, weil dann war der Markt irgendwie nicht mehr so attraktiv, beziehungsweise wurde dann überflutet und dann mussten sie halt die Diamanten wieder attraktiver machen und da entstand das dann alles. Und das ist auch interessant, also dass die wirklich sozusagen den Diamanten da in Hollywood mit Marilyn Monroe und Schauspielern, dass die denn da quasi so Influencer-Marketing-mäßig etabliert haben und dass der Diamant heute so, ja, kann man sagen, so der Liebesbeweis, wie auch immer, so materiell von Mann zu Frau ist. Und auch dann noch James Bond-Film, später ja auch. Also, das steht jetzt nicht in direkter Verbindung. Ich weiß nicht, so tief habe ich es jetzt nicht recherchiert. Keine Ahnung, vielleicht waren die da auch noch Sponsor. Ich weiß es nicht, aber es ist zumindest faszinierend, dass der dann auch Diamonds Are Forever heißt, also quasi der... Ja. Also ich glaube nicht, dass es Absicht war, aber dass sozusagen ein Marketingspruch dann zum James-Bond-Titel wird, ist schon faszinierend. Ich glaube 1972, 1971.
Ja, ist schon krass. Ja, wenn man es, ja, wie sich sowas verselbstständigen kann, ne? Und heutzutage zerbricht sich ein heiratswilliger Mann den Kopf, wie er das stemmen soll. Gut, bei mir, wenn es 2 Monatsgehälter wären, das wären 1060 Euro. Das ist gut.
Stimmt. Einfach, das ist gut, wenn man heiraten will, also Finanztipp, einfach Job kündigen, Minijob und dann hier 1000 Euro, dann ist man noch relativ billig dran.
Ja, ich glaube
schon. Ring herschenken.
Nein.
Aber jetzt vorrechnen mal, und dann wieder neue Arbeit
suchen. Ich finde das ganz schrecklich, also ich, mein Gott, wenn ich jetzt irgendwann heiraten sollte, dann... Ich bin ja auch ein Opfer, was das angeht. Also, weißt du, da macht man sich ja auch Gedanken und dann denkt man sich so, okay, was kann man sich leisten? Wie dumm das eigentlich ist. Also, wie dumm das ist, in einen Ring zu stecken. Aber es ist so, ey, diese.
Gut, es ist aber auch so gesehen eine gewisse Werthaltigkeit. Also, ich bin jetzt kein Diamanten-Experte.
Wir haben ja mit einem Edelstein-Experten gesprochen. Das war ja ein Locker-Room-Talk, der uns sehr viel Spaß gemacht hat, mit dem Herrn Fochtmann. Wenn ihr da nochmal euch wirklich mal tiefer mit beschäftigen wollt. Und warum Diamanten nicht das beste Investment sind, sondern andere Farbedelsteine, Burma-Rubine zum Beispiel. Ihr klickt euch mal rein, wir verlinken es euch. Da gehen wir das ganze Thema nochmal wirklich gezielter an, weil Thema Diamanten, synthetisch hergestellte Diamanten aus dem Labor ist natürlich ein Riesenthema und wird mittelfristig vielleicht auch den Markt zerstören. Aber lange Rede, kurzer Sinn, cool, dass du es recherchiert hast. Wenn ihr eine holde Dame habt, die ihr bald heiraten wollt, lasst euch nicht von irgendwelchen Werbekampagnen was erzählen, spart beim Ring und seid großzügig in eurer Liebe.
Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Wir kennen doch einen, der wird das nicht sehen und wahrscheinlich wird es die, ich weiß gar nicht, ob das schon zum Vollzug kam, aber und die Auserwählte wird es wahrscheinlich auch nicht sehen. Ich verrate nichts. Nur den können wir einmal fragen, ob er diese Faustregel kennt, wenn wir ihn dann zum nächsten Mal sehen. Und er wird bestimmt sagen, also wie viel hast du dir denn kosten lassen? Ja, 2 Monatsgehälter.
Ja, ja.
Dann werden wir ihm sagen, hier, du Lappen. Und dann wird er sich denken, scheiße.
Ja.
Vielleicht kann er noch umtauschen.
Du Marketingopfer.
Ja, wirklich Marketingopfer. Ja. Schöne Sache. Da komme ich gleich auf Schafkopfen. Haben wir das schon erzählt? Wir haben mal erzählt, dass wir Schafkopfen wollen werden. Ja. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Ich muss sagen, das ist wirklich ein ganz großes Vergnügen.
Ja, ja.
Das hat auch sowas so ritualmäßiges. Das ist wirklich sehr schön.
Ja, mittlerweile kann man auch ganz, glaube ich, ganz gut.
Wir spielen schon halbwegs. Also wir spielen schon, ja, kann man eigentlich schon sagen.
Ja,
nee, noch nicht um Geld, aber.
Macht mir auch großen Spaß. Ja, es muss jetzt so langsam um Geld gehen, weil
ja, kommende Woche, sonst fehlt der Kick. Kommende Woche wird's ernst. Jetzt habe ich, wir kommen gleich zum Aufgeben. Eine Sache noch, du hast vorher vom Taxi gesprochen. Ich habe ja mal wieder schöne anekdotische Evidenz, aber ich bin letzten Freitag, also vor 6 Tagen, bin ich wirklich vor das Risiko gegangen. Bin S-Bahn gefahren, weil theoretisch praktisch, wir sind ins Kino, Freitagabend, und dann gehen wir zur S-Bahn. Ist ja okay, ist ja praktisch. Was kommt natürlich, ich bin glaube ich davor seit Wochen nicht gefahren, weil ich meistens dann mich lieber an der frischen Luft bewege, also mich dann in S-Bahn oder U-Bahn ranzocken. Oder halt natürlich mit dem Taxi den ganzen Tag mich umfahren lasse. S-Bahn, 5-10 Minuten Verspätung, Hinfahrt. Super, das fängt schon wieder gut an. Aber gut, kann ja passieren. Trotzdem, eigentlich nervt's mich schon. Rückfahrt, 20 Minuten Verspätung.
Auf wie viel Strecke?
Fahrt nicht mal 10 Minuten. Okay. 10 Minuten, schätze ich.
Also über 100% Verspätung.
Ja, also jetzt nicht für eine Strecke, nicht 30, 40 Minuten, sondern halt einfach maximal 10 Minuten Fahrzeit. Kannst auch zu Fuß gehen.
Ja, wär's mal zu Fuß gegangen.
Ja.
Selber
ja,
schuld.
Es hat dann geregnet noch abends, dann war. Da hatte ich schon einen Kaffee auf. Guter, wer auf Katastrophenfilme steht, wirklich kein, also das ist jetzt kein intellektuellen Film, aber A Quiet Place, Tag 1, ganz stabiler Kinofilm, ja. Kann man sich angucken. War, ja, kommen Aliens in New York, kann man sich angucken.
Mit wem warst du da?
Verrate ich dir nicht.
Warum, du Arschloch?
Ja, mit wem wohl, Dacke?
Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Mit welcher deiner drei Frauen?
Ja, mit allen dreien gleichzeitig.
Das wäre krass.
Ich muss ja, wenn ich schon mal S-Bahn fahre, dann muss
das
ich
möchte das, ich mal machen.
Muss ich das ja
ich
lohnen.
Möchte mal, weiß ich nicht, das muss ich irgendwie mit meiner Freundin mal. Nicht, dass ich es dann durchziehe, aber ich möchte mal so mit 5 Frauen ins Restaurant gehen oder so. Oder so mit 5 Frauen ins Kino. Einfach nur, um die Blicke der anderen zu sehen. Was würde passieren, wenn ein Mann so wirklich so mit 5 bildhübschen Frauen in ein Restaurant gehen würde und einfach so ganz normal dann essen würde?
Das finden alle gut wahrscheinlich.
Vermutlich, oder?
Ich habe neulich, jetzt kommen wir langsam schon aufs Thema, ein Bild mit Trump gesehen, so ein älteres mit so 50 Frauen gefühlt drauf.
Ja, das ist Marketing. Das wäre mir zu viel. Ich will ja mit jeder.
Ja, es waren so 10, 5 bis 10. So. Mehr als 5, aber nicht mehr als 10.
Schon krass. Also ich will nichts machen. Ne? Ich will gucken, wie die Menschen reagieren.
Das sollte sich, organisiere ich für dich.
Ich darf ja
an Silvester.
Ich darf ja 5 Frauen haben.
Nur 5?
Ja, 5 Stück darf man, meine ich. Ja. Aber auch nur, wenn man für alle sorgen darf, kann, finanziell und so. Deshalb darf ich nicht mal eine.
Das ist teuer. Was gilt da für eine Tabelle? Für anständige
Pro, Versorgung. So, ich weiß es nicht. Ich glaub, das hängt auch damit zusammen, in welcher Klasse du lebst oder so. Oder sie lebt, glaube ich.
Das würde ich echt gerne mal wissen, wie das ausgerechnet.
3 Kamele.
War. 3 Kamele. Sollte Biden aufgeben?
Ja, gut, das, was ich jetzt sagen werde, wird jetzt die wenigsten überraschen. Ich glaube ja. Also, das ist jetzt erstmal die kurze Antwort.
Die Frage ist, wie
und deine?
Immer,
erstmal? Erste Einschätzung.
Erste Einschätzung, ich würde es jetzt mal egoistisch aus seiner Perspektive sehen. Ich weiß nicht, ob er sich damit was Gutes tut. Also man muss ja wirklich fast schon Mitleid haben, denn es ist ja unangenehm. Also es ist ja jetzt mittlerweile eine Grenze erreicht. Es ist nicht mehr, dass man jetzt sagt, okay, der stolpert mal, weil er alt ist oder der hat vielleicht mal einen schlechten Tag, sondern das häuft sich ja und es sind ja mittlerweile Sachen. Also wenn man sich auch die Memes im Internet anschaut, ständig, dass diese Sachen persifliert werden. Aber das Schlimme ist, es ist ja in der Realität genauso schlimm. Also wenn du dann siehst, dass irgendwie, dass er anruft und sagt hier die Memes bei Scholz und sagt irgendwie ja und redet dann über Churchill oder was weiß ich. Also das ist ja, das Schlimme ist, es passiert ja so in der Realität. Also Verwechslungen, Zelensky, Putin stellt Harris als Vizepräsident Trump vor und so weiter. Also das häuft sich jetzt und man muss ja wirklich sagen, der Mann blamiert sich ja.
Es hat ja mehrere Dimensionen.
Welt, leider.
Also um dann mal versuchen, das Ganze aus mehreren Blickweisen zu betrachten, ob er jetzt in dem Fall aufgeben sollte oder nicht. Er schadet ja sich damit und er schadet seiner Partei. Ja. Und aus seiner Sicht schadet er ja auch Amerika, weil sicher ist, dass Donald Trump, den er gar nicht mag, Präsident wird. Also aus jeglichem Blickwinkel würde es ja Sinn machen, aufzugeben. Ich habe
es gibt jetzt eigentlich auch, also klar, es kann alles passieren, aber wenn wir jetzt mal voraussetzen, es passiert jetzt nichts Großartiges mehr, dann wird er sehr, sehr, sehr hart zu beißen haben, Trump noch aufzuhalten. Also das ist unwahrscheinlich. Natürlich ist es immer möglich, aber es ist auf jeden Fall schwierig.
Das war heute einen der vielen Calls, den ich hatte. Haben wir ganz kurz über das Thema gesprochen mit jemand anders. Anne Will hat jetzt wohl einen Podcast.
Okay.
Und da also war
einen
wohl
eigenen oder
ja,
beim
ja,
bei,
einen eigenen.
Der bei ARD quasi aufgehört. Oder?
Und ja. Da war der Röttgen und die haben irgendwie eine Stunde telefoniert. Die hatten eine Stunde Interview und er ist wohl im Kreis von den engsten Vertrauten oder kennt da wen?
Ja, der ist ja bei dieser Atlantikbrücke so. Auch.
Und er hat wohl gesagt, so wurde mir das heute gesagt, dass Biden immer noch denkt, er wird von allen unterschätzt. Also der hat das noch in seinem Kopf. Das, was ich jetzt da so wie ich das betrachte, ist, dass Biden an sich ein verdammt egoistischer Mensch ist. Verdammt egoistisch.
Aber die Frage ist ja, wie
Macht besessen.
Wie gut, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn wir uns seine Auftritte anschauen, also erstens, wie groß ist seine Selbstreflexion noch? Also, und vor allem, man sieht ja, seine Frau scheint ja sehr motiviert zu sein. Also, wie wirkt sein Umfeld auf ihn ein? Also, das ist ja auch die Frage. Also, hat er selbst schon eine verzerrte Wahrnehmung und wird die noch mehr durch das Feedback von außen nach dem Motto, Joe, du kannst nicht aufgeben und du musst das machen? Das ist jetzt Spekulation, aber es wirkt ja durchaus so. Das ist halt die Frage. Also was kommt da für ein Cocktail zusammen, wenn ich selber schon vielleicht nicht mehr ganz klar bin und dann bekomme ich noch ein völlig verzerrtes Feedback von Leuten, die vielleicht Interesse haben, dann wird's schwierig. Also da sind wir schon beim entscheidenden Punkt. Feedback, glaube ich, zum Thema Aufgeben, das ist wirklich das Allerwichtigste. Also natürlich braucht man Leute, die einen unterstützen, aber Leute, die einem, ich sag's jetzt mal offen, ins Gesicht lügen, weil sie eigene Interessen verfolgen nach dem Motto, also entweder du kannst etwas gar nicht, weil man jemanden klein halten will, oder ich drück jemanden wo rein, wo man einfach sagen müsste, du blamierst dich oder das bringt nichts. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man Leute hat, von denen man ehrliches Feedback bekommt, weil sonst läufst du halt wirklich vor die Wand.
Machen wir das Thema dann rund. Es ist ja gerade so ein bisschen so eine Situation, oder jetzt hat sich ein bisschen normalisiert, aber wie bei des Kaisers neue Kleider. Ja, er sagt, er hat neue Kleider, er ist aber nackt. So ist das ja, aber keiner traut sich was zu sagen, weil es der Kaiser ist. Ein bisschen so ist das ja gewesen. Jeder hat gesehen, dass es nicht gut ist, was dort passiert auf den Bühnen. Und es wurde trotzdem, niemand hat sich getraut, etwas zu sagen, weil okay, er ist immer noch der Präsident und hat immer noch was zu sagen. Und dass man dann seine eigene politische Karriere dadurch vielleicht bei den Demokraten ruiniert. Das heißt, dass die Player bei den Demokraten bis zu einem gewissen Zeitpunkt ein sogar durchaus für sich rational gehandelt haben, ist nicht offen anzusprechen. Jetzt ist es so offensichtlich, dass du es halt machen musst.
Ja, jetzt ist ja auch schon die New York Times ist ja zum Beispiel auch schon ganz klar positioniert. Also das ist jetzt auch ja schon nichts Dezentes mehr.
Das heißt, er hatte ein Umfeld an Feedbackgebern, die für ihn nicht förderlich waren. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie Eigeninteressen haben.
Wahrscheinlich. So.
Wie schaffe ich es jetzt als Mensch, unabhängig davon, ob ich Präsident bin oder nicht, ehrliches Feedback zu bekommen? Und ich glaube, das ist viel, viel schwieriger, als man denkt. Es heißt ja häufig,
in so einer Position vor allem.
Es heißt ja häufig, hol dir das Feedback von deinem Feind. Ja, Trump hätte ihm immer gesagt, tritt zurück. Trump wird ja jedem anderen Kandidaten sagen, tritt zurück, du bist ein Lappen.
Aber würde es ihm jetzt sagen, weil er weiß ja, dass er jetzt sehr gute Karten hat. Also das wäre jetzt interessant. Also das wäre jetzt schon spieltheoretisch eine sehr interessante Frage.
Wenn er denkt, dass ich denke, dann
aber so. Trump würde ich sogar so einschätzen, dann sagt der Joe, komm, lass gut sein.
Nee, aber es ist ja in diesem Fall, wo du in einem Zweikampf bist, Feedback von dem Gegner zu holen, macht keinen Sinn. Also dieser Satz, hol dir Feedback von deinen Feinden, passt nicht. Immer. In manchen Situationen schon, aber Feedback von seinen Freunden ist halt auch immer so eine Sache.
Du bist halt vor allem in einer Position, er ist halt, egal wie man ihn findet, wie der Zustand ist, er ist halt der Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist jetzt nicht irgendein Larry, und das ist ja auch zum Beispiel so, wenn du jetzt CEO bist oder Chef von irgendjemandem, völlig wurscht. es ist natürlich immer ein Problem, weil viele Leute halt entweder die Hose voll haben oder ja, sich denken, ich kann das dem jetzt nicht ehrlich sagen. Und es wäre aber wichtig, also es geht ja immer um natürlich Respekt und auch um faires Feedback, nicht einfach irgendeinen Schwachsinn zu erzählen, aber je mächtiger du bist, desto schwieriger ist es ja, Leute zu finden, die sich dann noch trauen, Feedback zu geben. Das ist ja ganz was anderes, ob ich das jetzt einem Kumpel beim Bier sage. Und selbst da haben ja viele schon Skrupel, weil man sich denkt, oh, der nicht, dass er das in den falschen Hals kriegt. Und dann stell dir mal vor, das ist jetzt einfach der Präsident. Und du sagst dem jetzt hier, ja, das ist ja peinlich, was sie da abziehen.
Deshalb glaube ich, das beste Feedback ist, dass du von jemandem bekommst, der im Thema ist, aber wo kein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Weder dass du der Platzhirsch bist oder er. Und das ist bei einer Position wie des Präsidenten der Vereinigten Staaten super schwer einzuholen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir jetzt als Unternehmer, ja, wenn ich dir Feedback gebe, ist schwierig, weil wir stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ist ja so. Wenn ich jetzt sagen würde, weil ich muss ja aus meiner Sicht, okay, wenn ich jetzt Mario richtig mal, jetzt fiktiv, ja, ich bin fiktiv richtig unzufrieden mit dir. Und denk mir dann, okay, ich hau dir jetzt alles an den Kopf und sag dir, das muss ich ja davon ausgehen, hey, dann hat er keinen Bock mehr und dann bricht das alles zusammen. So, blöd.
Auf der anderen Seite ist es genauso blöd, nichts zu sagen, weil
ja,
dann
ja,
fährt der Laden im Zweifel,
aber
wenn du recht hast, auch gegen die Wand.
Im Zweifel würde ich das so machen, dass man das irgendwie so schleichen, so langsam und weil die Konfrontation könnte dafür sorgen, dass das Projekt zusammenbricht. So, jetzt in diesem Beispiel. Wenn ich aber ein Unternehmer wäre, der auch im Bereich Medien und Finanzen zu Hause ist, dich aber im besten Fall sogar gar nicht kennt und mit dem du keinerlei wirtschaftliche, berufliche Beziehung hast, kann er dir am besten Feedback geben. Auch jetzt nicht ein direkter Konkurrent.
Ja,
auch wieder
gut,
schwierig.
Klar, das ist
aber jemand, der von außen kommt, weil wenn keinerlei Beziehung besteht, aber er trotzdem fachlich was sagen kann, das ist, glaube ich, das Wertvollste, was man kriegen kann. Weil immer dann, wenn eine persönliche oder gerade finanzielle Abhängigkeit in welcher Form auch immer besteht, ist es einfach gefärbt. Und das ist ja für den, der Feedback gibt, auch dann komplett rational dementsprechend ist abzuwandeln.
Vielleicht ist es sogar noch besser, wenn, sagen wir mal, eine ähnliche Tätigkeit da ist, aber nicht dieselbe. Weil oft hat man, wenn man so ein bisschen Abstand hat und nicht ganz so tief im Thema drin ist, das fällt mir oft auch leider bei Leuten, die was Ähnliches machen, da hat man komischerweise oft viel bessere Ideen. Also da hat man so eine gewisse Naivität und sagt dann, ja, warum machst du denn das nicht oder das nicht? Und das ist dann oft, das können auch blöde Ideen sein, aber das ist ja auch, mein Gott, wenn ein paar blöde Ideen, da ist dann immer mal auch mal was Interessantes dabei. Das ist vielleicht dann sogar noch besser. Also jemand, der ein bisschen das einschätzen kann, das Business, die Arbeit, nicht jemand, der komplett fachfremd ist, aber vielleicht auch nicht jemand, der exakt genau das Gleiche macht und vielleicht auch schon so im gewissen Tunnel drinsteckt. Das ist vielleicht sogar noch besser.
Ja, ich glaube, dann haben wir auch das Thema Umfeld. Das ist, wie du es sagst, wichtig, sich qualitatives Feedback einzuholen. Qualitatives, das ist wichtig, weil das Feedback im Zweifel von den eigenen Eltern ist das schlechteste Feedback, was man sich holen kann, weil die im Zweifel immer sagen, du machst das ganz toll. Er kommt nur auf die Eltern an, aber.
Ja, oder sie sind angstgesteuert und denken sich, das ist aber nicht das Richtige, wenn jetzt jemand YouTuber werden will, selbstständig, Sänger, was weiß ich, dann kann natürlich auch sein, dass die Eltern sagen, um Gottes Willen, der soll doch eine Ausbildung machen als Bankkaufmann. Das kann beides sein. Genau, entweder du kriegst halt so, oh, du bist toll und machst alles richtig, weil man natürlich
ja.
Kinder auch, ist ja auch grundsätzlich ein richtiger Gedanke, die Kinder nicht fertig zu machen, aber das ist halt oft eins von beiden Extremen. Entweder eine extreme Bremse oder halt eine zu unkritische Stimme vielleicht.
Wann hast du das letzte Mal aufgegeben?
Das habe ich mich auch gefragt. Das ist, finde ich, super schwer zu definieren, weil man gibt ja, ich würde mal sagen, man gibt ständig auf und nie. Also man muss ja, glaube ich, das große Aufgeben im Leben sehen. So, dass man sich, formuliere es jetzt mal ganz heroisch und drastisch, also man hat sich wirklich aufgegeben. Also man ist wirklich, ja, man hat kein Ziel, man weiß nicht, was man tut, man hängt irgendwie rum, man hat vielleicht nicht mal einen Beruf. Also das wäre jetzt für mich so, weißt du, man hat sich aufgegeben. Mhm. Also das ist, glaube ich, so das kommt für mich gar nicht in Frage. Also ich glaube wirklich, wenn es mir richtig dreckig gehen würde, ich würde immer noch so eine Restmotivation finden. Das könnte ich dann allein schon durch die Wut auf mich selber, glaube ich, schon, die würde mich dann schon antreiben, weil ich war schon immer sehr ungeduldig, auch als Kind schon. ich war schon immer sehr, also wenn ich irgendwie schreiben lerne und hier 3 Mark ging nicht, dann wurde ich schon, dann war ich schon sauer auf mich, warum das nicht schneller geht. Also ich glaube, ich hätte da so eine Wut, mir selber in den Hintern zu treten, also es wird für mich nie in Frage kommen. Das ist jetzt sozusagen das große Aufgeben. Also das mache ich nicht, aber man muss ja, glaube ich, ständig aufgeben, um nachzujustieren. Machen wir ja auch ständig. Man muss sich ja ständig überlegen, wenn ich jetzt gewisse, fangen wir mal ganz einfach an mit Videoformaten, dass man sich anguckt, okay, das läuft, dann kann man das erstmal, okay, lassen wir weiterlaufen. Könnte man auch vielleicht darüber diskutieren, aber es läuft. Sachen, die laufen, gut, die kann man ja laufen lassen. Man muss ja erstmal die Sachen behandeln, die vielleicht nicht so laufen oder die viel Arbeit machen und wo der Ertrag nicht stimmt. Also ich fand das, das kann man ja schon mal verraten, das spoilern wäre nix. Aus dem Gespräch ein sehr interessanter Gedanke, welche Dinge will ich behalten? Dass man das so ein bisschen umdreht, nicht so, ja, was muss weg, sondern ich fange vielleicht wirklich mal da an, was will ich behalten? Und kann dann vielleicht alles andere einfach weg. Das finde ich auch eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise, weil sonst sagt man ja immer, okay, was streiche ich jetzt als erstes? So kann man es natürlich auch machen, aber erstmal bei den wichtigsten Dingen anfangen, was will ich behalten, was ist essentiell? Und dann merke ich eigentlich, dann so viele Dinge bleiben da eigentlich gar nicht mehr übrig. Und ich glaube, dass man ständig Dinge aufgeben muss. Also schlechte Angewohnheiten, ja gut, schafft man oft nicht so, aber ich glaube, das sind Dinge, die kann man immer aufgeben. Unproduktive Arbeitsweisen. Also ich habe jetzt auch zuletzt wieder extrem gemerkt bei gewissen Dingen, das kann man nicht pauschalisieren, aber oft, wenn ich weniger Arbeit reinstecke, ist erstens schon mal ein großer Vorteil, weniger Arbeit reinzustecken und das Produkt wird sogar oft besser. Also das sind auch so Dinge, dass man oft zu viel will, dann zu viel macht und dann dadurch weniger Zeit hat und am Ende kommt gar nicht so was Tolles raus. Also ich finde, man muss ständig Dinge aufgeben, sagen wir mal, wegschneiden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also ständig gucken, auch Kontakte, Leute. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man muss nicht alle Kontakte pflegen. Das ist, glaube ich, auch so das Allerwichtigste. Man muss auch Menschen aufgeben. Es gibt sehr schöne Sache, sehr schöne Anekdote. Es gibt so 2 Typen von, nennen wir es jetzt mal, Freunde, Kontakte, die sogenannten Sofa-Freunde und Workout-Freunde. Also bei den einen, wenn du dich mit denen triffst, dann fühlen wir uns so wie hier jetzt nach der Reise. Du denkst dir danach erstmal, boah, ich bin so richtig angestrengt, weil ich, keine Ahnung, weil ich mich verstellen muss, weil wir irgendwie keinen Vibe haben, keine Ahnung, weil die nur Mist reden. Danach bist du einfach komplett ausgelaugt, komplett durch. Und dann gibt's Freunde, mit denen triffst du dich und danach hast du erstmal Bock, bist du voller Energie. Also ich glaube, das kennen wir alle. Wenn du dich nicht verstellen musst, wenn du denselben Humor hast, wenn du gute Themen hast, wenn du über Ideen sprichst, das ist wirklich so ein großer Unterschied. So Leute, die nur über Probleme immer nur jammern und das geht nicht und das geht nicht. Oder halt Leute, die sagen, komm, die Ideen haben. Auch wichtig, Leute, bei denen du was lernst, weißt du, die dir was erzählen und du denkst, oh, das ist ja interessant. Und nicht irgendjemand, wo du denkst, oh, jetzt kommt die Leier wieder. Jetzt erzählt er mir zum 10. Mal hier die Geschichte von, keine Ahnung, von der Ex-Freundin, vom Ex-Freund und es kommen immer wieder dieselben Ausreden. Ich glaube, solche Leute muss man dann halt auch einfach mal gut sein lassen. Bringt halt nichts.
Wann hast du das letzte Mal aufgegeben?
Wann habe ich das letzte Mal aufgegeben? Ja gut, das Einfachste, was mir jetzt einfällt, ist, ich habe einen ziemlich großen YouTube-Kanal sozusagen aufgegeben.
Das war das letzte Mal, dass du was aufgegeben hast?
Ja, wie definierst du aufgeben? Also ich habe es ja gerade gesagt, ich gebe ständig kleine Sachen auf. Zum Beispiel, ich habe früher mit Adobe gearbeitet, im Nachhinein total dumm. Wir haben ja schon mal über Canva gesprochen. Canva ist 1000-mal besser. Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, was mir einfällt. Aber so, dass ich persönlich etwas aufgegeben habe, das Italienisch lernen habe ich leider relativ schnell aufgegeben dieses Jahr nach ein paar Wochen, aber nicht bewusst. Einfach, ich glaube, manchmal gibt man auch einfach auf, nicht bewusst, sondern es, wie du es vorher gesagt hast, schleicht sich aus. Man lässt dann so eine Kette reißen. Ganz wichtig ist, immer so eine Kette zu haben. Ich finde, solange du durchziehst, wenn du dann 1-2 Tage raus bist, egal bei was, bei Sport ist es ja genauso, ja. Bist dann mal 1-2 Wochen raus, schwierig. Also, was wir aufgegeben haben, klar, also um das hier zu machen, das ist, glaube ich, so die letzte große Aufgabe. Also nicht Aufgabe, doppeldeutig. Ich glaube, es ist immer ein sehr guter Grund aufzugeben, wenn man sein Potenzial nicht ausschöpfen kann. Das ist einmal von außen, also wenn du in einem Team bist, ich glaube, gewisse Teams, gewisse Situationen haben ein Ablaufdatum. Also wenn da von innen nichts mehr kommt, dann, wenn sozusagen die Inspiration, die Motivation von außen kommt, dann glaube ich, ist es sehr gut zu gehen, was aufzugeben. Das ist, glaube ich, Potenzial ausschöpfen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn du einfach merkst, du willst viel mehr, du kannst viel mehr und es geht halt nicht. Oder wenn du einfach Dinge machst, wo es halt einfach nicht reicht. Also wenn du merkst, ich bin in der Sache einfach nicht gut, ich mache das jetzt schon seit x Jahren, komme keinen Schritt vorwärts, ich habe entweder das Talent nicht dafür oder was weiß ich, es reicht einfach nicht. Also das Potenzial reicht nicht dafür. Dann sollte man, glaube ich, auch aufgeben. Also Dinge jahrelang ohne Erfolg zu machen, jeder wie er es fühlt, aber ich sehe darin keinen Sinn, ohne Fortschritt.
Ich glaube, es gibt immer drei Bestandteile. Das bist einmal du, das ist die Aufgabe und das ist das Ziel. So. Zu der Aufgabe gehören auch dann das Team. So, das ist also die Tätigkeit, die du machen werden, die du machen musst. Ich glaube, in allen drei Bereichen gibt es Warnzeichen, wann man überlegen sollte, aufzugeben. Das erste ist bei dir. Ich glaube, wenn du merkst, dass zum einen, wenn du merkst, du machst das nur noch für dein Ego, irgendetwas. Es geht gar nicht mehr um das Ziel an sich, sondern es geht um dein Ego. Dann ist das ein Warnsignal für mich, wo ich schaue.
Woran merkst du das?
Wenn mir das Ziel gar nicht mehr so wichtig ist. Also wenn zum Beispiel ich habe ein Projekt und das Ziel war es eigentlich einen Kunden glücklich zu machen oder Geld zu verdienen, ja, und ich habe schon gar kein Geld mehr verdient, weil das schon so teuer war alles, aber ich mache das nur noch halt, um mich irgendwie so zufriedenzustellen. Dann ist das für mich immer so ein Warnsignal, und wo ich überlegen sollte, lohnt es sich noch jetzt hier weiterzumachen. Ich sage aber nie immer, wenn das so ist, dann sollte man sofort aufgeben. Weil dann kommen wir zum zweiten Aspekt. Das ist die Tätigkeit, die zwischen dir und deinem Ziel steht. Wenn man merkt, das macht mich nicht glücklich, diese Tätigkeit, und man sofort aufgeben würde, dann nennt man das auch Lappen. So. In gewisser Weise. Wenn du jeden Morgen aufstehst und du hast das Gefühl, jedes Mal, und das Ziel, ja, deine Tätigkeiten bis zum Ziel, der Weg bis zum Ziel, macht dich derart unglücklich, dass du halt auch vielleicht psychische Probleme bekommst und sonst was, dann ist auch ein Warnsignal, hey, lohnt sich das überhaupt noch, diesen Weg?
Ziel ist aber sehr wichtig, weil, ich sag mal, je größer, wichtiger das Ziel, desto mehr Schmerzen sollte man vielleicht in Kauf nehmen, man soll es nicht übertreiben, aber
richtig.
Wenn das Ziel komplett lächerlich ist, dann sollte man vielleicht sehr schnell abbrechen.
Aber da jetzt ein zu sagen, okay, wenn du dich 5 Tage in Folge unglücklich fühlst, brich ab. Nee, das geht nicht, weil dafür sind die Tätigkeiten zu unterschiedlich, dafür sind die Ziele zu unterschiedlich, dass eine Diät, die man machen will, natürlich hart ist und man keinen Bock hat, ist ja klar, aber deshalb aufzugeben nach 2 Tagen ist ja keine Option. So, aber wenn ich zum Beispiel ein berufliches Ziel habe, ich will die nächste Position erreichen, ja, warum auch immer, und ich merke einfach, das, was ich dafür machen muss, da habe ich dann einfach als Mensch Probleme, ja, dann sollte ich mich hinterfragen, ob das Ziel wirklich so erstrebenswert ist. Und das Letzte ist dann halt wirklich das Ziel an sich, wenn das Ziel außer Reichweite gerät. Und das ist eigentlich so das Bitterste, glaube ich. Dass wenn du merkst, dass das Ziel, was du dir gesetzt hast, dass du das nicht erreichen kannst. Das ist wie der 1,50 große Mann, der in der NBA spielen will. So. Also irgendwann realisiert man dann vielleicht so, oder der junge Sinan, der Fußballprofi werden wollte. Ja, ich möchte so ganz so. Irgendwann kommt der Punkt dann, so mit 16, 17, wo du insgeheim merkst, so, okay, gibt andere, die sind viel besser. Reicht nicht.
Wann hast du zum letzten Mal aufgegeben?
Letztens habe ich noch im Talk darüber gesprochen, über das Projekt. Da habe ich aufgegeben.
Ja, stimmt. Aber fällt dir noch was anderes ein?
Mein Klavierding aufgegeben. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr häufig aufgegeben, wenn es um meine körperliche Gesundheit ging. Ich habe mir jedes Mal vorgenommen, wie ein Opfer, so ab dieser Woche Sport machen und so. Heute wieder nicht, ne? Ich habe ja gesagt, so aufgegeben.
Ich habe zuletzt wieder angefangen, war eigentlich ganz gut, dann krank geworden. Jetzt seit 2 Wochen hier der Husten immer noch nicht weg. Nervt mich enorm. Gerade wenn man, weißt du, du kommst mal rein wieder.
Oh.
Ja, nervig. Einfach nervig.
Nicht jammern. Nicht jammern.
Ich bin ja schon wieder motiviert. Aber das meinte ich vorher. Ich glaube, wir, da hinten hängen ja auch unsere Ziele. Man muss auch, glaube ich, gut changieren zwischen wichtigen Sachen. Neulich hat uns auch wieder jemand gefragt, dann, weil wir natürlich auch immer über, ich glaube, das ist auch wichtig, über Projekte zu sprechen, viele Ideen zu haben, viele Dinge anzuschieben. Man muss aber halt dann trotzdem priorisieren und sagen, okay, das machen wir dann vielleicht 2025. Das machen wir vielleicht nächste Woche. Das machen wir vielleicht nächsten Monat. Weil sonst wirst du halt wirklich verrückt und sonst, du kannst ja nicht alles perfekt machen. Also klar, dann man kann gar nicht mehr schlafen. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und bei manchen Sachen, wo man auch vielleicht schon spürt, ja, okay, das ist nett, aber das ist jetzt kurzfristig nicht, was uns durch die Decke schießt. Und das ist nächstes Jahr auch noch gut. Das meine ich. Also, das ist jetzt kein klassisches Aufgeben, aber vielleicht im Kleinen. Vielleicht aufschieben. Aber andere Leute würden auch sagen, ja, das ist Aufgeben. Wenn ich es mir als Ziel setze und ich mache, ist es auch eine Form von Aufgabe. Aber das, glaube ich, ist einfach wichtig. Und viele kleine, wie gesagt, das sind ja oft kleine Arbeitsschritte. Man unterschätzt das. Einfach aufgeben, Dinge wegstreichen. Also, ich merke das auch oft bei...
Aufgeben kann ja was... Das war
also so aufgeben ist immer so negativ. Genau, das kann auch was Positives sein.
Loslassen.
Loslassen, ja. Was du vorher gesagt hast, Ego. Ich finde das gar nicht so einfach, glaube ich. Klar, wenn man sich jetzt mal ein Schweigekloster setzt und sich mal ganz intensiv mit einem auseinandersetzt, mit sich selbst. Aber so, weißt du, so nebenbei, das so festzustellen, mache ich das jetzt Ego, mache ich das so. Viele Sachen sind halt einfach eingeschliffen, Gewohnheit auch. Das ist oft, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber was ich wirklich auch schwierig finde, ich sag das heute jetzt mit 37, ich beneide jetzt niemanden, der mit 65 immer noch durchs Unternehmen läuft und nach dem Motto, ohne mich läuft hier gar nichts. Also ist das erstrebenswert? Also ich finde das eher schlimm. Weil, also Option A, ich habe lauter Deppen eingestellt, was unwahrscheinlich ist. Option B, oder ich habe einfach eine sehr schlechte Übergabeorganisation. Option B, ich halte mich einfach für viel zu wichtig. Option C, ich hab nichts Besseres zu tun. Also, da gibt's, finde ich, jetzt keine... Ich kann natürlich sagen, ich bin immer noch wichtig, klar, mag sein, aber dass ich unersetzbar bin... Siehst du mal, was ich immer noch für einen schweren
Husten habe? Sehr gespielt, der Husten.
Ja, ja, wie hier, alles gestaged.
Mhm.
False Flag. Also... Weißt du, ist das mein Ziel, mein ganzes Leben lang unersetzbar zu sein? Also, es ist ja schön, wenn ich unersetzbar bin, vielleicht bin ich dann in der Familie unersetzbar, weißt du? Das kann sich ja der Fokus dann verschieben. Also, ist das mein Ziel, dass ich mit 90 noch sage, wenn ich morgen nicht ins Büro gehe, dann bricht alles zusammen?
Ja, jetzt bist
also,
du aber von 65 auf 90 gerade gesprochen.
Ja, ist ja wurscht. Also, weißt du, wenn's unnötig ist. Also, ich...
Aber
ich,
du bestimmst nicht, wann es unnötig ist.
Naja, ich habe natürlich, aber das ist eine Hand. Wie haben wir jetzt auch in der Hand, wenn ich jetzt ein Unternehmen baue, wenn ich Leute einstelle, wenn ich Leute auch mal, sag ich mal, groß werden lasse. Ich kann natürlich Leute klein halten. Ich kann mir auch von vornherein schon, oder sprechen wir mal generell von solchen Sachen. Ich kann Leute klein halten. Ich kann Leute gleich so einstellen, dass ich sage, der wird mir nicht gefährlich. Das ist ja oft so, dass man sagt, gute Leute stellen gute Leute ein, nicht so gute Leute stellen eher nicht so gute Leute ein, weil sie dann vielleicht schon Angst haben, dass der dann besser sein könnte. Also
ich glaube, da tust du vielen,
da gibt's viele,
die so sind, Unrecht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, du tust denen Unrecht, weil das sind Menschen, die etwas, also ich stelle mir jemanden vor, der so ist, der etwas aufgebaut hat mit vollem Herzblut und der das einfach liebt und dem das wichtig ist. Und weil er es aufgebaut hat, wie ein Vater, der sagt, hey, ich möchte hier noch teilhaben. Vielleicht macht es ihm auch einfach Spaß und
nee,
vielleicht
das erfüllt ist ja es schön. Ihn. Das ist ja schön. Das meine ich ja nicht. Aber die Frage ist ja, ob ich's rund um die Uhr machen muss, weißt du? Oder ob ich es einfach, ja, halt in einer gewissen, weil ich bin dann ja auch, man muss ja auch eins sagen, ich bin ja dann auch selber das größte Risiko. Also jetzt stell dir einen vor, der mit 65 oder 70 quasi so wichtig ist, wenn er weg ist, dann bricht alles zusammen. Dann bin ich ein sehr egoistischer Mensch, weil ich bin ja, sag mal, wenn ich mit 65, 70 es nicht geschafft habe, eine Struktur zu bauen, in der ich ersetzbar bin, Ich sag nicht, dass das keinen Spaß machen darf, dass man das nicht machen darf. Aber ich bin morgen weg und alles bricht zusammen. Alle sind, es wird keinen Cent mehr verdienen, alle sind arbeitslos. Dann ist das schon die Frage, ob das jetzt so erstrebenswert ist. Oder ob es vielleicht noch, wie gesagt, wenn es um den Spaß geht, wenn ich immer noch, ich kann immer noch wichtig sein, darum geht's ja nicht. Aber dass ich unersetzbar bin und ich das ultimative Risiko bin, in einem gewissen Alter, das ja, finde ich dann geht's, finde ich, schon auch ums Ego.
Ja, da sind wir dann bei beiden. Das ist ja vollkommen klar. Der Unterschied ist, wenn ich als Unternehmer jetzt.
Aber bei beiden würde ich auch nicht sagen, dass alles ohne ihn zusammenbricht, weil
da ist
ja sein ist Team ja, und deswegen, die machen wahrscheinlich eh mehr als er.
Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass er aufgibt.
Ja.
Weil es ja im Zweifel sogar besser wird.
Ja, und ich ist ja.
Also wenn die Demokraten eine Partei wären, wäre es gut, wenn der Greis zurücktritt, weil dann würde es dem Unternehmen besser gehen.
Du meinst, wenn die Demokraten ein Unternehmen wären?
Ja.
Du hast gerade gesagt, wenn sie eine Partei wären.
Ach so, ja, wenn die.
Wenn sie eine vernünftige Partei wären.
Wenn die Demokraten ein Unternehmen wären. Ja. So. Das ja. ist ja nicht so, dass wenn Trump jetzt zurücktreten würde, weiß ich nicht, ob das den Republikanern gut tun würde. So.
Ja, in der Situation jetzt wahrscheinlich eher nicht.
Es ist trotzdem, ich finde, ganz ehrlich, wenn einer ein Unternehmen aufbaut, dann ist das seine Sache. Und diese ganze Sache, ja, dann Kinder muss man auch irgendwann loslassen. Unternehmen ist nicht ein Kind. Diese Vergleiche, ich finde das ganz schrecklich. Das ist wie mein Baby. Wenn es mein Unternehmen ist und ich es großziehe, dann habe ich auch das Recht, da so lange mitzuarbeiten, wie ich möchte. Das hat mir.
Ich will auch keinem das Recht absprechen. Ich meine nur, vielleicht ist das auch eine egoistische Perspektive oder eine Perspektive, die ich vorhabe. Also mein Ziel ist, anders formuliert, mein Ziel ist es nicht, mit 70 jetzt hier noch rumzutanzen und sagen, Mensch, hier, wir machen immer noch dasselbe. Ich finde, das ist ja auch eine.
Ich glaube, das war es von fast keinem.
Ja, aber gut, man muss auch sagen, es entwickelt sich auch weiter. Das ist jetzt auch ein Vergleich, der sehr, sehr hinkt, der schon im Rollstuhl sitzt, weil wir können das gar nicht 30 Jahre, 40 Jahre so weitermachen, weil dann werden wir wahrscheinlich schon sehr viel früher pleite, weil da wird es natürlich Entwicklungen geben. Also das ist natürlich jetzt auch schon ein Schmarrn, den ich sage, aber ja, vielleicht sind die Entwicklungen so toll, dass man dann in 30 Jahren, das wäre natürlich optimal, immer noch brennt, aber ich glaube, es gibt dann auch noch mehr Sachen. Weißt du, ich glaube, man kann ja auch neue Sachen starten.
Nein. Du wirst mit 50, 60 nichts Neues mehr starten. Du nicht, also nicht mehr Unternehmer. Guck mal, wenn ich Vollblutunternehmer bin, das Problem ist was anderes. Wir haben eine Kultur, in der es einen Aufstieg gibt. Ja, wir sprechen auch immer von der Karriereleiter. Ob es jetzt ein Manager ist, der eingestellt ist oder ein Unternehmer. Und ganz oben ist der CEO-Posten oder sonst was. Es gibt aber keine Abstiegsleiter. Das ist ein Problem. Du bist oben und dann ist vorbei. Ist vorbei.
Stimmt, es gibt da eigentlich keine Beschäftigung mehr für dich. Ja.
Richtig. Ja, ja. Du bist oben und du fällst. Es gibt nicht mehr den Abstieg. Warum nicht? Ich habe mich das letztens gefragt, warum gibt es nicht auch eine Abstiegsleiter? Das klingt so negativ, aber das ist doch was Schönes.
Das ist ein guter Gedanke, aber das ist halt von beiden Seiten schwierig. Gut, sagen wir mal, vorausgesetzt, der eine will absteigen und will weniger verdienen. Dann sind wir
wieder beim Ego.
Das stimmt, aber dann...
Was wäre denn, wenn wir einfach mal gucken, Positionen in einem Unternehmen, die für Leute sind, die über ihrem Zenit sind, des Schaffens. Irgendwelche Supervisionen, Supervision, also die so drüber schauen.
Supervisor,
sowas. Da gibt es fast nichts. Und das finde ich eher ein Problem. Also, wenn man eine Kultur schaffen könnte, in denen für diese Leute, ja, die vielleicht über ihren Zenit, wo jeder weiß in einem Unternehmen, boah, eigentlich gehört er da nicht mehr hin, ne? Und entweder wird er dann gefeuert, so, oder er nervt noch alle mit seinen altertümlichen Vorgehen, dass man eine Kultur schafft in einem Unternehmen, wo es nach unten geht, wo dann derjenige
da
natürlich.
Da brauchst du aber die Kultur, glaube ich, weil da sind wir auch wieder beim Feedback, weil er ist halt dann der CEO oder der Ex-CEO und dann trauen sich wahrscheinlich die Meister nicht zu sagen, so, ja, hier, wenn er vielleicht sogar selber sagt, ich will jetzt hier runter, dann ist natürlich direkt so, Gott, sie sind ja hoffnungslos überqualifiziert, das geht ja nicht, das wäre ja unwürdig. Also ich glaube, wenn die Leute selbst an der Stelle wären, wenn, das sie wollen, dann dürfen sie wahrscheinlich nicht. Wie du sagst, weil diese Kultur gar nicht vorhanden ist, weil das dann halt einfach, da wird halt dann für dich entschieden. Also selbst wenn du völlig überzeugt davon bist, was natürlich schon mal erst eine Voraussetzung ist, wobei man natürlich auch sich die Frage stellen muss, sag mal, ein CEO, der jetzt gut verdient hat, sag mal, der macht das 10 Jahre, dann hat der ja x Millionen verdient. Dann ist auch die Frage, hast du es dann noch nötig? Klar, jetzt kann man sagen, das ist seine Lebensaufgabe, aber muss es dann im selben Unternehmen sein? Weißt du, gibt es da nicht irgendeine Aufgabe auf der Welt, die reizvoller ist, wenn ich weniger verdienen will?
Aber überlass ihn das doch.
Ja, klar. Wenn das der Herzenswunsch ist, dann
er kann ja auch einer dieser Abstiegsjobs bei einem anderen Unternehmen machen und dann kommt ein anderer. Weißt du, guck mal, wie krank das ist. Das ist ja wie so ein Sternschnuppenprinzip. Ich bin ganz oben, ja, in der Blüte meines Schaffens. So, und dann muss Schluss sein? Das macht keinen Sinn. Ich bin doch auch den langen Weg nach oben gegangen. Dann kann ich doch auch irgendeinen Weg nach unten gehen. Das ist, weil ich habe ja noch Fähigkeiten. Ich habe so krass viel Erfahrung. Deshalb sage ich, was wären Konzepte, wie irgendwie dann auf dem Weg nach unten bist du dann auf einmal Ausbildungsleiter oder sonst was?
Ja, das ist glaube ich auch was wichtig ist, dass man jungen Leuten helfen kann.
Ja.
Also das meine ich, macht einen das, ich sag mal, du hast jetzt 50 Millionen, bist 50, 55. Also ist das nicht schöner, anderen Leuten zu helfen? Vielleicht, wenn ich mir das vorstelle, du hast ein Weingut, weißt du, du bist beschäftigt, verdienst vielleicht auch noch ein bisschen Geld damit, hast ein Weingut, bist irgendwie beratend tätig, hilfst Startups, jungen Leuten, was weiß ich. Also macht das nicht glücklicher, als zu sagen, okay, oh, ich verdiene jetzt die 51. Million und dann die 52. und dann die 53. Und ich kriege aber eh schon eigentlich jede Zeit Geld rein, weil ich kriege ja eh schon jedes Jahr 1 Million Dividenden und Mieteinnahmen und sonst was. Ah, jetzt bin ich ja schon bei 57 Millionen. Ah ja, dann sind wir nächstes Jahr bei 60. Also ist das dann noch der Sinn? Also weiß ich nicht.
Ich habe keine 50 Millionen und kein Weingut. Ich kann dir das nicht bauen.
Du bist ja auch noch nicht 50. Wenn du mit 50 nicht 50 Millionen hast, bist du ein Lappen. Bei deinen Fähigkeiten, das wäre sehr schwach.
Ich weiß.
Ja.
Zum Glück habe ich schon 25.
Ist der Weg nicht mehr so weit. Ich glaube, vielleicht ist das die größte Schwierigkeit für uns alle. Es gibt ja sogar Untersuchungen dazu, das habe ich neulich einmal auch in einem Video gebracht. Wenn es ums Investieren geht, ich investiere ja theoretisch für mein älteres Ich. Also wenn ich heute investiere in den ETF-Sparplan, investiere ich ja theoretisch für den 60-, 70-, 80-jährigen Lochner, wenn wir jetzt auf den Rentenaspekt gehen. Und dieses Ich in der Zukunft ist uns quasi fremd. Also das zeigen Untersuchungen. Und es ist, glaube ich, auch sehr schwer zu sagen, bis unmöglich, was macht uns mit 60 glücklich oder mit 70? Wir wissen es halt nicht. Also wir wissen nicht, wie die Welt aussieht. Wir wissen nicht, wie wir gesundheitlich dastehen, mit wem wir zusammen sind, welche Kinder wir haben, wie es denen geht. Also Stimme schwer angeschlagen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig.
Cringe.
Schwer krank. Sag doch was.
Trink
wenn
was.
Wenn der Onkel, ja, ist ja nix hier.
Los, trink.
Ja.
Ich glaube, dass es das ist jetzt, da gibt's kein, vielleicht gibt's dafür eine Evidenz, ich weiß es nicht. Wir Deutsche haben eh so ein komisches Lebensverständnis, wenn man mal außerhalb unserer Landesgrenzen schaut, was das Thema jetziges Ich und späteres Ich. Wir Deutschen leben viel im späteren Ich und viel in Wenn-Dann-Szenarien. Ist dir das mal aufgefallen? Also das erste, so Altersvorsorge ist so ein klassisches deutsches Ding. Wir leben immer, also wir sind sparsam, damit man später einen guten Lebensabend hat.
Ja,
so. Das ist ja so ein typisch deutsches Ding. Und dann werden immer Südeuropäer etc. ausgelacht, die halt, wenn sie Geld haben, es ausgeben. Die dann Spaß haben. Das dann, nee, aber später. So, das ist auch so in uns drin.
Ja, das ist wirklich, also sparen ist gut, aber nicht leben dafür ist irre.
Du weißt ja, so dieser typische deutsche Michel, der sagt so, nee, ich spare mir alles ab, so und dann für später. Für später, wenn ich 60 bin. So. Dann auch
selbst wenn du sagst mit 50 oder 55, selbst wenn du jetzt der härteste Frugalist bist und sagst, ich schufte durch bis 50
ja, ich oder 45
und dann fange ich an zu leben, selbst das ist schon irrational, weil ich ja nicht weiß, was kommt.
Mir sagen Leute bis heute, ich kann nicht mit Geld umgehen. Vielleicht stimmt's, aber ich habe Spaß. So.
Ja, du bist aber nicht verschwenderisch.
Ja, aber ich lebe schon ja, so.
Aber
ich
du bist kein Versch-
also, nein, nein. Also, aber selbst mir wird das vorgeworfen. So. Ja. Jetzt, nächster aber Punkt.
Du gibst ja auch nicht mehr aus, als du verdienst. Weißt du, das ist ja schon mal der springende Punkt.
Das also, weißt du nicht. Nein. Nein. Dann so Sachen wie Versicherung. Wir sind auf alles versichert. Das sind diese Wenn-Dann-Szenarien.
Zero Risk Bias.
Wir wirklich hier versichert, da versichert. So dieser typische, ich skizziere jetzt mal wirklich ein übertriebenes Bild. Der typische Deutsche hat 20 Versicherungen, 10 Millionen mit 60, aber jetzt kein Spaß.
Schrecklich. Eigentlich ist es auch total irrational. Ich versichere mich gegen alle Risiken, aber ich gehe fest davon aus, dass ich mit 60 noch topfit bin. Was eigentlich das größte Risiko ist, mit das größte, ja. Dass ich dann noch...
Schlimm.
Das ist eigentlich total irrational.
Wirklich schlimm. 20 Versicherungen in 30 Jahren, 10 Millionen, jetzt kein Spaß. Was ist das für ein... Und das Lustige oder nicht das Lustige, das Traurige an der Geschichte ist, wenn er dann 60 ist, hat er keinen Spaß.
Ja, ich glaube, wie gesagt, du weißt... Es ist ja schon naiv zu sagen, es fängt ja schon damit an, ich bin 30 und würde gern was machen. Sag mal, ich will nach Hawaii, ich will surfen, ich will mit Krokodilen tauchen, was weiß ich, ich will
Krokodil.
Weingut.
Vielleicht,
was weiß
vielleicht
ich.
Eher mit Delfin.
Ist völlig wurscht.
Mit Krokodilen tauchen.
Nee, das war schon Absicht, okay. Das war völlig absurd. Okay. Weißt du, es ist Shark Diving, was? Es ist völlig wurscht. Glaubst du ernsthaft, dass das, was mit 30 dein großer Traum ist oder was dir mit 30 richtig Spaß macht, bist du dir sehr sicher, dass das mit 60 auch noch das ist, wo du sagst,
ja.
Das ist es jetzt. Das ist ja schon der Urschwachsinn. Weil mit 60 findest du dann, keine Ahnung, vielleicht findest du dann Häkeln toll oder vielleicht willst du mit 60 wieder in die Disco oder was weiß ich, was du dann machen willst. Ja. Das weiß ich nicht und das weißt du im Zweifel selber nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mit 60 im Zweifel, klar, wenn Wimbledon läuft und Fußball-EM, werde ich das mit 60 wahrscheinlich auch gucken und ganz gut finden. Trotzdem, was mich da jetzt total glücklich macht, auch reisetechnisch. Ja. Jetzt gerade finde ich Japan, Südafrika super. Ist mit 60 Japan, Südafrika mein Traumziel? Oder will ich in die USA, könnte ich auch fünfmal im Jahr fahren? Ist es mit 60 noch so? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dann Südtirol, vielleicht ist es Norwegen, was weiß ich? Woher soll ich das wissen?
Wie gesagt, ich habe vor jedem Menschen echt Respekt, der so seine Sparpläne durchzieht und das macht. Ich habe vor jedem Menschen aber auch Respekt, der sein ganzes Geld ausgibt. Ich finde das manchmal so, manchmal, wenn ich so Menschen sehe, gerade das sind dann ja meistens Menschen, die irgendwie nicht in Deutschland leben, sondern anderswo und vielleicht auch weniger haben. Wenn ich sehe, wie glücklich die sind, manchmal bin ich echt neidisch. Manchmal denke ich mir das, ne? Boah, sie dann jetzt alles raushauen.
Was ich immer, ja, das könnte ich gar nicht.
Doch, weil ich hab so viel Selbstvertrauen in mir, dass ich das wieder verdiene. Was das angeht, ich glaube, ich habe kein Problem, aber ich bin schlecht darin, Geld zu sparen. Ich bin sehr gut darin, Geld zu verdienen. Ich hab da gar keinen.
Aber es muss ja nicht das Extrem sein, weißt du, warum nicht eine Balance? Also genauso wie es nicht das Extrem sein muss,
so ich
spare alles. Ja, hast du ja eigentlich. Also was würde dich jetzt, das ist ja auch die Frage, was würde dich jetzt glücklicher machen?
Ich würde mal die ganze Welt sehen wollen.
Ja, aber du kannst es ja nicht auf einmal machen, weißt du, du kannst es ja
doch. Kann ich ja.
Ja, könntest du schon.
Ich kann ja jetzt sagen, Mario, leck mich, ich bin jetzt weg.
Ja, tschüss.
Ich könnte das machen, 6 Monate.
Ja, klar.
So.
Nee, also da hätte ich jetzt auch grundsätzlich Lust
drauf. 6 Monate, Freundin einpacken, weg, die besten Hotels, ja, und dann Geld weg und dann finde ich schon was. Manchmal denke ich mir so, boah, aber dann
ich
ist
weiß, was du meinst, ich könnte es nicht. Ich beneide so Leute auch, die so völlig, was heißt beneiden? Ich finde es irgendwie, ja, es hat schon was. Also ich beneide diese Sorglosigkeit.
Ja.
Aber wenn ich auch nur kurz drüber nachdenke, denke ich mir schon, boah, ich glaube, ich könnte das nicht. Und ich würde es auch eigentlich gar nicht wollen. So richtig. Aber es ist sowieso schwer, das sozusagen, was will man wirklich, was...
Das führt jetzt so weit, wir haben jetzt auch schon, manchmal, und das werden einige gar nicht verstehen, manchmal bereue ich es, dass ich angefangen habe, Geld zu verdienen. Ernsthaft. Das ist auch manchmal, Geld ist auch eine Droge. Und manchmal, ja. Ich weiß jetzt, nein Leute, das ist wichtig und so, und dafür stehen wir auch und Gas geben und so, alles gut, wirklich. manchmal denke ich mir aber, boah, wenn du damit gar nicht angefangen hättest, irgendwo in einer Zivilisation, wo das keine Rolle spielt oder eine super untergeordnete Rolle, ja, wäre auch irgendwie cool. Weil dann, hätte man ganz andere Motivationen auch manchmal.
Ja, ich beneide ja oft so den Griechen auf seiner kleinen Insel, der da einfach sein Hütchen hat, seine Olivenbäume, eine Ziege, ein Esel sind auch ganz toll. Ja, hat auch was.
Und das ist dann, und damit können wir es dann vielleicht lassen, weil wir sind schon wieder über eine Stunde. Oh. Wenn du, ging schnell heute, ne? Wenn du etwas nur fürs Geld tust, nur fürs Geld und du hast es, dann kannst du erfolgreich werden, aber du wirst nicht glücklich. Du wirst nicht glücklich.
Ich weiß auch nicht, ob du richtig gut, du kannst natürlich schon, du kannst funktionieren, aber ich glaube so dieses, um es durchzuhalten und um richtig gut zu sein, brauchst du auch eine gewisse Leichtigkeit oder eine gewisse, ja, Spaß, Leichtigkeit, wie man es auch immer formulieren möchte. Aber wenn man sich jeden Tag denkt, boah, wenn ich die Fresse schon sehe und wenn ich die Scheiße schon, wenn du das jeden, dann glaube ich, wirst du verrückt.
Egal, wie gut dein Schmerzensgeld ist. Ja. Es ist Schmerzensgeld.
Und ich glaube, du bist dann halt doch irgendwie auch ein unangenehmer Mensch. Oder du musst dich so verstellen, dass du wirklich jeden Abend komplett durch bist. Und das ist, glaube ich, das hältst du auf Dauer nicht durch. Also gut, dann säufst du vielleicht jeden Abend oder knallst irgendwas anderes rein. Aber das meine ich, da gibt's dann immer ein Ventil. Also Das Ventil ist, du brichst zusammen, du suchst dir irgendwelche Auswege.
Du säufst.
Ja, also ich glaube, das funktioniert auf Dauer nicht. Interessant, neulich bleibt anonym, ist eigentlich auch gar nicht so spektakulär, hat uns jemand erzählt, dass er, ich glaube, es war ein Taxifahrer, ich glaube, türkischstämmiger Taxifahrer, der jedes Jahr, was war es, 1 Kilo Gold kauft?
Ach so.
War es ein Kilo Gold?
Ja.
1 Kilo, glaube ich, war es, oder? Jedes Jahr, seit 40 Jahren.
Ja.
Und ja, jetzt 40, kann man sich leicht ausrechnen, 40 Kilo Gold hat.
Ja.
So ein Wahnsinn, was möglich ist.
Ja.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne ihn nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er trotzdem gut gelebt hat. Klingt jetzt blöd, aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, der zieht das durch, aber irgendwie, ich glaube auch, jemand, der sowas macht, hat trotzdem, glaube ich, ein ganz gutes Leben.
Ja. Ja. Krass. Deshalb, Leute, aufgeben ist nicht immer eine Schande. Manchmal ist es sehr, sehr sinnvoll.
Ich wollte noch, beim nächsten Mal brauche ich es nicht mehr erzählen, ganz kurz, der Running Mate, der mögliche Vize von Trump, J.D. Vance, da gibt es noch zwei sehr, sehr schöne, ganz kurze Geschichten. Und zwar hat der ein Buch geschrieben, 2016 schon, Hillbilly Elegy. Und tatsächlich, rate mal, da kommst du jetzt niemals drauf, wer das gelesen hat und auch noch gesagt hat, Tipp, nicht, dass du es noch siehst, in einem Interview 2019 wurde er gefragt, was ihn zuletzt zu Tränen gerührt habe. Und dann hat er gesagt, das Buch von J.D. Vance, also jetzt Running Mate von Trump. Rate mal, es ist eine deutsche, sehr berühmte Persönlichkeit, die auch permanent in den Medien ist und auch eine wichtige Position inne hat. Tipp, es ist nicht Julian Nagelsmann. Es ist ein sehr wichtiger Politiker in Deutschland.
Karl Lauterbach.
Es ist Olaf Scholz tatsächlich.
Hm.
Und was noch die zweite spannende Geschichte ist, J.D. Vance hat tatsächlich Trump eigentlich erst gehasst. Also er hat damals geschrieben, ich zitiere, ich schwanke hin und her, ob ich Trump für ein zynisches Arschloch wie Nixon halte, das gar nicht so schlimm wäre und sich vielleicht sogar noch als nützlich erweisen könnte, oder ob er Amerikas Hitler ist. Das hat er vor einigen Jahren noch über Trump gesagt, geschrieben, und jetzt, dann ist er auch irgendwann Unterstützer geworden. Also das sind schon zwei.
Wichtig ist nicht, was die Leute von dir denken, wenn du den Raum betrittst, sondern wenn du ihn verlässt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und Kanal abonnieren. Und wenn ihr unseren Podcast hört, dann sehr gerne auch eine Bewertung da lassen und natürlich auch den Podcast abonnieren.
Gib mal bitte die 5 Sterne, Leute.
Her damit.
So.
Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.